Leben nach Gottes Rhythmus. Das ist das Thema dieser Woche. Und heute Abend lautet das Thema Leben nach Gottes Rhythmus und die Hoffnung. Wenn man sich den Text näher anschaut, dann merkt man, es geht um die Hoffnung, die aber, so finde ich, so sagt es der Text, die aus der Ruhe kommt. Darum geht es heute Abend und ich lese uns Hebräer 4, die Verse 9 bis 12 nach der neuen Genfer Übersetzung. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommene Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen. Damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Wenn man das so liest, dann kann man ja fragen, was ist da los gewesen bei den Hebräern. Und als erstes müsste man sagen, das ist schwierig zu sagen, denn wir wissen überhaupt nicht, wer hat überhaupt diesen Brief geschrieben. Und auch über die Gemeinde, die angesprochen wird, wissen wir sehr wenig. Das meiste wissen wir aus dem, was wir aus diesem Brief heraus erfahren. Wenn man diesen Brief liest, dann merkt man, der Schreiber ist in großer Sorge. Man könnte sogar sagen, der ist in heller Aufregung. Er hat erfahren, dass nach der ersten Begeisterung im Glauben der Eifer bei den Hebräern nachgelassen hat. Manche kommen nur noch unregelmäßig. Andere kommen gar nicht mehr. Manche haben Zweifel und denken, sag mal, habe ich da eigentlich so auf die richtige Karte gesetzt mit diesem Glauben an Jesus? Andere lassen sich gehen, nehmen nur noch das mit, was ihnen Spaß verspricht. Die sonntäglichen Versammlungen bröckeln und der Glaube schwindet immer mehr. Manch einer fragt sich, lohnt sich das überhaupt noch mit dem Glauben oder soll ich es besser aufgeben? Und der Schreiber macht sich so seine Gedanken. Was, wenn sie aufhören, an Jesus zu glauben? Wenn sie sich erst äußerlich verabschieden und dann auch innerlich verabschieden irgendwann vom Glauben? Darum schreibt er diesen Brief, indem er immer wieder mahnt, indem er erklärt, indem er wirbt und in denen er vor allen Dingen der Gemeinde Jesus vor Augen malt. Und die Frage, die sich für uns so stellt, wo stehen wir eigentlich so gerade jetzt, heute, in dieser Zeit, wo stehen wir eigentlich gerade in unserem Glauben? Sind wir so auf dem Weg zu Jesus hin? Oder sind wir eher so von Jesus wegorientiert? Oder sind wir vielleicht irgendwie auf dem Weg im Glauben stecken geblieben, dass wir so das Gefühl haben, ja, irgendwie ich stehe im Glauben, aber es geht nicht mehr weiter. Ich habe nicht mehr den Eindruck, dass ich wachse. Die Hebräer waren ja offenbar auf einem guten Weg gewesen. Sie hatten sich mit dem Glauben beschäftigt, richtig auseinandergesetzt. Sie waren zum Glauben gekommen. Sie hatten gelernt, zu beten, zu vertrauen, waren im Glauben gewachsen. Jesus war ihnen nah und war ihnen mit der Zeit immer wichtiger geworden. Aber dann gab es Rückschläge. Und offenbar ist es ja so im Glauben, dass es nicht immer nur nach vorne geht. Immer höher, weiter, schneller. Es kann auch in die umgekehrte Richtung gehen. Statt zu wachsen, schrumpft der Glaube. Man distanziert sich von Jesus, statt seine Nähe zu suchen. Zweifel bleiben dabei nicht aus. Manchmal kommen auch noch Konflikte in der Gemeinde dazu und machen das Leben mühsam. Vielleicht auch das Gefühl, man wird mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln, mit seinen Ängsten und Sorgen nicht ernst genommen. Deshalb spielen manche mit dem Gedanken, den Glauben aufzugeben. Und es ließ den Schreiber des Hebräerbriefs eben nicht mehr schlafen. Und deshalb schreibt er diese Zeilen. Und ich glaube, auch unter uns haben wir vielleicht immer wieder dieses Gefühl, dass der Glaube schrumpft. Oder dass wir nicht von der Stelle kommen, dass es diese Zeiten gibt, wo es eben nicht nach vorne geht. Wo wir nicht im Glauben wachsen. Aber wie kann man diesen Trend aufhalten? Wie kann sich die Richtung wieder verändern hin zu Jesus? Im Hebräerbrief heißt die Antwort: Gott muss reden. Gott muss mit seinem Wort zu uns kommen. Er muss mit seinem Wort zu uns kommen. Und da müssen wir drüber nachdenken. Das heißt ja auch, wir müssen ihn zu Wort kommen lassen. Und dann kommt er auch zu uns. Als Anrede, dass er uns anspricht, als Trost, auch als Mahnung, als Zuspruch und als Ansporn. Als sanfte Überwindung von unseren Widerständen. Und wenn wir ihn zu Wort kommen lassen, wenn wir sein Wort hören, dann dürfen wir natürlich nicht dicht machen, sondern es zulassen, zuhören. Und dieses Wort ist ja nicht irgendein Wort, sondern der Hebräerbrief schreibt es gerade in unseren Versen, aber es ist ein besonderes Wort und ich greife hier drei Eigenschaften heraus. Das erste ist, das Wort ist lebendig. Und wenn etwas lebendig ist, dann entfaltet es ja auch ein Eigenleben. Und wer es hört, der hört eine lebendige Stimme. Und man merkt, ich werde angeredet. Ich werde angesprochen in meiner Situation. Das ist das Erste, es ist lebendig. Das Zweite, Gottes Wort ist energisch, so kann man es aus dem Griechischen übersetzen. Und es meint, es ist kraftvoll und es ist wirksam. Und wir lesen es ja auch an ganz vielen Stellen in der Bibel, schon im Schöpfungsbericht. Gott spricht, es werde Licht und es wird Licht. Und Jesus sagt zu Lazarus, Lazarus, der ja tot im Grab liegt, komm heraus. Und auf einmal kommt der Lazarus lebendig und fröhlich heraus. Und wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann steht der Matthäus, der am Zoll steht, auf und er geht mit. Dieses Wort ist energisch. Und das Dritte, das hat es in sich, Gottes Wort ist schärfer als das Schärfste, was wir uns überhaupt vorstellen können. Schärfer als das schärfste beidseitig geschliffene Schwert. Mehr noch, der Schreiber schreibt, es durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. Es ist der Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken. Gottes Wort ist lebendig, es ist energisch und es ist schärfer als scharf. Und das meint er, dass es tief in unser Leben hineindringt. Dass es mit einem schnellen, scharfen Schnitt alles offenlegt, was in uns drinsteckt. An Guten und an Schlechten. Selbst das Geheimste und Intimste, was in uns ist, entdeckt Gott, wenn er in unser Herz schaut und in jeden Winkel blickt. Da bleibt nichts vor ihm verborgen. Gottes Wort dringt bis in die Tiefen unserer Persönlichkeit. Und dahinter steckt ja eine Zeugung, die uns kreuz und quer in der Bibel begegnet. Gottes Wort ist lebendig, kräftig und schärfer und es führt ein Eigenleben. Und nicht wir Menschen tun etwas nach Gottes Wort. So nach dem Motto, jetzt legen wir Gottes Wort aus und zwingen es unter die Regeln von unserem Verstand. Ja, das kann man machen. Aber dann verliert es ihre Wirksamkeit. Sondern es ist genau umgekehrt. Gottes Wort legt aus, wer du und ich, wer wir sind. Es bringt unser Leben unter die Sicht Gottes. Wir hören es und dann sehen, dann lesen und erkennen wir, wer wir in Wahrheit sind und wie es um uns steht. Und es ist aber ein positives Wort, denn wir dürfen darauf vertrauen. Und wir lesen öfter im Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. So lebendig, so energisch und so messerscharf ist das Wort. Und obwohl es so scharf, so energisch und so lebendig ist, kommt es nicht als Naturgewalt daher. Sondern ich kann es hören und trotzdem kann ich mich verschließen und kann sagen, nee, ich lasse das nicht an mich ran. Ich kann mich ansprechen lassen und trotzdem steinhart werden. Aber Gott bittet uns, dass wir uns öffnen, dass wir zuhören, wenn er zu uns redet. Und was braucht es, dass wir ihn hören können? Wir brauchen Zeiten, wie zum Beispiel den Sabbat, unseren Sonntag, wo wir Gottes Wort auf uns wirken lassen, wo es uns ansprechen und verändern kann, wo wir darüber nachdenken, es nachklingen lassen können in uns und Gott dann hoffentlich besser verstehen. Wo wir uns mit Texten wie diesem heute Abend auseinandersetzen, darüber nachdenken, was will er uns denn in Wirklichkeit sagen? Generell, aber auch jetzt in meiner Situation. Und ich habe mich wo dann am Freitag klar war, so, dass Marion die Predigt nicht halten kann, dann habe ich überlegt, wo hat mich denn Gottes Wort mal so getroffen? Und mir fiel sofort eine Situation ein am Joanneum während der Ausbildung und ich hatte immer richtig Schiss vor mündlichen Prüfungen. Und ich weiß noch, erstes Jahr, erste mündliche Prüfung, Galaterbrief. Man musste wissen, in welcher Situation war der geschrieben, wer hat es geschrieben und die ganzen Zusammenhänge und so weiter. Und ich war krank und ich konnte der Woche davor nichts lernen. Es ging irgendwie nichts in mich rein. Und ich hatte Schiss, ja, wie ist es jetzt, erste mündliche Prüfung und was denken die Dozenten, wenn du da direkt die Sache in den Sand setzt vielleicht und so. Und dann kommt mein Studienkollege, der Sven, kommt in mein Zimmer und sagt, und, wie ist es? Und ich sage ihm so, ich habe da richtig Schiss morgen vor der Prüfung. Und dann sagt er, du, guck mal an deine Wand, an deinen Konfirmationsspruch. Da steht, du bist mein. Und dann sagt er, Andreas, glaubt es doch. Und ist doch scheißegal, wie diese Prüfung jetzt abläuft, ob du die in den Sand setzt oder nicht. Ist doch unwichtig. Ist doch unwichtig, was die Dozenten von dir denken, ob du das jetzt kannst oder nicht. Deswegen bin ich trotzdem noch mit Herzklopfen in die Prüfung. Aber ich habe gemerkt, und das hat mich auch getroffen, dass ich das vorher nicht verstanden habe. Und es hat mich beruhigt und so konnte ich den Tag zumindest gelöst erlernen und irgendwie ist es dann auch noch gut gegangen. Gottes Wort will uns verändern, es will uns prägen, es will uns etwas Gutes tun. Und neben dem, was Gottes Wort in uns auslöst, geht es um die Frage der Ruhe. Ich muss zugeben, als Mario mir den Predigttext gegeben hat, da habe ich so gedacht, ja, um was für eine Ruhe geht es hier eigentlich? Ich habe das nicht sofort verstanden. Denn da steht ja, somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe. Die wahre Sabbatfeier. In der Luther-Übersetzung lautet der Vers so: Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und wenn da steht, da ist noch eine Ruhe vorhanden, dann muss es ja vorher schon eine andere Ruhe gegeben haben. Und jetzt wird es vielleicht für uns erstmal kompliziert, ist aber gar nicht so. Denn der Zusammenhang zeigt, dass da ursprünglich an das Leben des Volkes Israel gedacht wurde. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung waren sie endlich zur Ruhe gekommen, in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Das Land, was Gott ihnen versprochen und dann gegeben hatte. Und wie kamen sie da zur Ruhe? Von was für einer Ruhe war da die Rede? Sie durften sich ausruhen von den Strapazen der Wüstenwanderung. Sie mussten nicht mehr die ganze Zeit aus Koffern leben. Sie durften sesshaft werden. Häuser bauen, Äcker anlegen, Weinberge bauen, zu der Umwelt, wo sie hineinkamen, zu den Menschen Beziehungen aufbauen, so dass sie irgendwann sagen konnten, hier ist unsere Heimat, hier sind wir zu Hause, hier kommen wir zur Ruhe. Und diese Ruhe, das merken wir, das hat in dem Moment überhaupt nichts mit Faulheit oder mit nichts zu tun, sondern hier geht es um ein erfülltes Leben, das sich in ruhigen Bahnen dahin zog. Und dieses Thema will uns ja eine Hoffnung wecken, auch in Bezug auf die Ewigkeit. So wird es auch im Himmel sein. Dort werden wir eine andere Ruhe erleben, wie hier im Text, wo von noch einer Ruhe genannt wird. Da wird es ein herrliches, ein erfülltes Leben geben an einem Ort, der dann auch wirklich den Namen Heimat im Vollsinne verdient. Unsere Ewigkeit, ein Leben bei Gott. Und in Vers 10 heißt es dann, denn wer an Gottes Ruhe Anteil hat, bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Auch der zweite Satz erschließt uns die Tiefe des biblischen Ruhebegriffs. Wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Das erinnert uns ja daran, als Gott die Welt geschaffen hat, wo er 6 Tage lang gearbeitet hat, wo er gesagt hat, da soll etwas werden und es wurde. Und dann heißt es, Gott ruhte am 7. Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Jetzt könnte man sich ja fragen, hat Gott es überhaupt gebraucht, dass er sich dann ausgeruht hat? Und da geht es so, eher so wie mit Kindern, so verstehe ich das. Als wenn ich klein war, haben sich meine Eltern abends zu mir gelegt, damit ich das lerne, abends ins Bett zu gehen und in Ruhe einzuschlafen. Das ging nicht um den Schlaf meiner Eltern, sondern es ging um meinen Schlaf. Und so hat Gott von Anbeginn der Welt uns auch den 7. Tag als Ruhetag geschenkt, verordnet, wie auch immer man das sehen möchte. Und auf Hebräisch heißt Ruhetag Sabbat. Im Altdeutschen heißt es Feiertag. Feiern bedeutet nämlich vom Ursprung her nicht die Sau rauslassen, sondern es bedeutet vom Ursprung her ausruhen. Und deswegen sprechen wir auch heute vom Feierabend, vom Ausruhabend. Und auch hier ist die Ruhe keine untätige Ruhe, keine faule Ruhe, sondern eine Ruhe, die ihre Erfüllung in der Gemeinschaft mit Gott sich findet. Den Feiertag hat Gott uns angeordnet, damit wir einen besonderen Tag haben, wo wir abseits der ganzen Hektik des Alltags, von all den Aufgaben, uns mit seinem Wort beschäftigen können, wo wir im Gespräch mit ihm sein können, wo wir nachklingen lassen können in aller Ruhe, was wir gehört haben, was wir gelesen haben, wie wir sein Wort verstehen können. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann zieht eine innere Ruhe und einen inneren Frieden ein, den der Heilige Geist uns durch Gottes Wort schenkt. Übertragen wir diese Einsicht wieder auf den Himmel, dann merken wir Gemeinschaft mit Gott, Frieden mit Gott. Das wird die himmlische Ruhe auszeichnen. Das wird keine leere und langweilige Ruhe sein, sondern eine gefüllte Ruhe, von Gott selbst gefüllt. Und diese wunderbare himmlische Ruhe, die ist nicht automatisch allen Menschen verheißen. Der Hebräerbrief redet in unseren beiden Sätzen auch davon, dass Menschen den Zugang zu Gottes Ruhe unter Umständen nicht finden werden. Es kommt darauf an, die richtige Tür zu finden, die zu dieser Gottesruhe führt. Und welche Tür hilft da? Und da hilft uns wieder das Beispiel der Israeliten aus der Wüste. Warum sind die 40 Jahre lang da durch die Wüste rumgeeiert? Weil sie nicht darauf vertraut haben, was Gott ihnen versprochen hat. Gott hat gesagt, ich werde euch führen ins verheißene Land, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Aber das Volk Israel hat Gott immer wieder misstraut, hat Angst davor gehabt, dass die Einwohner Kanaans sie daran hindern und schlagen würden. Und zur Strafe mussten sie dann eine Generation in der Wüste herumirren, bis die Generation der Zweifler gestorben war und die nächste Generation herangewachsen war. Das Vertrauen auf Gottes Zusagen ist die Eingangstür zur himmlischen Ruhe. Und nichts anderes erwartet Gott auch von uns. Wir sollen seinem Wort glauben und wir sollen uns von seiner himmlischen Ruhe beschenken lassen. Und er schenkt sie uns durch Jesus, der selber gesagt hat, ich bin die Tür. Der gesagt hat, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und nicht irgendein Leben, sondern das Leben. Der gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Der sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann heißt es, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die einzige Tür, die zur himmlischen Ruhe führt, ist Jesus. Und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir eine Ruhe und einen Frieden finden, den uns diese Welt eben nicht geben kann, trotz aller Ratgeber und was man sonst noch tun und lassen kann. Und aus diesem Glauben heißt es ja auch immer, dass wir schon jetzt einen Vorgeschmack davon bekommen können, wie das dann im Himmel ist. Können wir zum Beispiel auch erleben, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, das Brot brechen, den Wein trinken und damit auch schon etwas davon, einen kleinen Abglanz erleben, wie das einmal sein wird, wenn wir mit Jesus in seinem Reich an seinem Tisch sitzen werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns deshalb immer wieder neu auf dem Weg machen, in seine Nähe, dass wir uns von seinem Wort durchdringen lassen, damit wir seine Ruhe und seinen Frieden in unserem Leben finden. Und das wünsche ich uns. Amen.